Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Der deutsche Wohnimmobilienmarkt ist einer oder sogar der schlechteste weltweit. In jedem westlichen Immobilienmarkt gab es in den letzten 100 Jahren Maximum Drawdowns, inflationsbereinigt, von 30% oder höher. Und auch 40-50% ist völlig normal. Immobiliengeschäft ist nicht einfach, aber man kann es schaffen und da sehr reich werden und auch sehr arm. Kann also im Prinzip sogar zu Verlusten von über 100%. Ammenmärchen oder Marketingtricks, die die Immobilienbranche und Immo-Finfluencer und Immo-Coaches gerne verwenden. Ich habe da auch sogar Einkommen und ich muss gar nicht groß dafür arbeiten. Absoluter Nonsens, ne?
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem Stargast. Kurz vor dem Jahreswechsel haben wir uns heute ein ganz spannendes Thema vorgenommen und zwar ist Dr. Gerd Kommer zurück, deutscher ETF-Papst und Vermögensverwalter. Servus Gerd.
Grüß dich Mario.
Sehr schön, dass du zurück bist und heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich kann schon mal sagen, das wird den einen oder anderen vielleicht, ja, wird sich vielleicht ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, denn Immobilien. Heute geht's um Immobilien und zwar hast du einen Kredithebel-Mythos ausgemacht bei Immobilien. Kommen ja gerne mal Kommentare nach dem Motto, vergesst doch eure Aktien hier. Ich kaufe Immobilien, setze ganz wenig Eigenkapital ein und dann haben meine Rendite ist viel, viel besser. Was ist denn bei dieser Grundannahme der große Denkfehler bei vielen?
Ja, es ist ein faszinierendes Thema. Also der Kredithebel, sprich, kann man durch den Einsatz von Fremdkapital seine Eigenkapitalrendite hebeln, verbessern und so weiter. Ne? Und ich glaube, sehr viele, die zuschauen, werden das Thema kennen. Wer Immobilien selber hat, sowieso. Der Kredithebel führt zu einer Erhöhung der Eigenkapitalrendite, also des Ertrages auf das echte eingesetzte Eigenkapital, immer dann, wenn die Erträge aus dem Objekt, die Objektrendite oder die Gesamtrendite des Investments, um es noch allgemeiner zu sagen, höher ist als mein Fremdkapitalzins. Mhm. So ist die Theorie. Und da werden also im Internet und natürlich auch bei Immobilienmaklern und so weiter auf den Webseiten hübsche, einfache Beispielrechnungen präsentiert, die natürlich immer darauf hinauslaufen, dass tatsächlich so in der Beispielrechnung ein positiver Effekt da ist. Und die Quintessenz ist dann, da denkt sich jeder eigentlich, ich brauche ja gar kein Eigenkapital und so wird es ja auch vermarktet. Mm-hmm. Ich könnte hier vielleicht so 3-4 Zitate, die ich eingesammelt habe aus Social Media und aus Büchern, dazu kurz runterrattern. Setze so wenig Eigenkapital wie möglich ein. Das ist die Kapitelüberschrift in einem Finanzratgeberbuch zur Immobilienfinanzierung. Oder ohne Schulden wirst du nicht reich. Das ist ein Immo-Finfluencer in einem LinkedIn-Post. Oder drittens, Vermögensaufbau durch Immobilien ist für jeden möglich, auch für dich und zwar ohne großes Eigenkapital. Titel eines TikTok-Videos. Und viertens und letztens, mit dem Hebeleffekt werden Immobilieninvestoren richtig reich. Also so wird es vermarktet. Mhm. Und das funktioniert ja in den hübschen Rechnungen natürlich immer dann, wenn die Objektrendite höher ist als der Zins. So, und ich, das muss ich jetzt noch dazu sagen, bevor jemand sagt, da redet einer über ein Thema, von dem er eigentlich in Wirklichkeit nichts versteht. Ich bin ja auch schon ein älteres Semester. Ich habe 24 Jahre meines Lebens bei großen Banken im Kreditgeschäft gearbeitet. Ich habe zwei Immobilienbücher geschrieben und das Thema Hebeleffekt und Leveraging, Neudeutsch, das begleitet mich durch mein ganzes Berufsleben. Aber leider sind die Dinge eben nicht so einfach, wie sie zum Beispiel jetzt gerade in diesen Zitaten dargestellt werden. Und der Kredithebeleffekt wird gerade bei Immobilien, weil die sich als Anlageklasse leichter hebeln lassen als zum Beispiel Aktien. Bei Aktien geht es auch, aber es ist nicht ganz so einfach. Wird da sehr viel Schindluder getrieben und buchstäblich Märchen erzählt. Und darüber wollen wir uns ja heute unterhalten.
Genau, über die Marketing-Tricks, was da beschönigt wird und vielleicht auch falsch dargestellt wird. Dazu gibt es auch einen spannenden Blogbeitrag. Da findet man das alles nochmal kompakt oder auch ausführlicher nochmal natürlich auch mit Quellen. Den verlinke ich euch natürlich unter diesem Video. Vielleicht ganz kurz, der Kredithebeleffekt, der existiert ja grundsätzlich. Vielleicht nochmal ganz kurz für die, die jetzt sagen, was ist das eigentlich? Also den gibt's ja. Jetzt ist die Frage, wie wird da quasi dann getrickst.
Genau, also ihn gibt selbstverständlich in der Theorie und natürlich auch in der Praxis, aber erstens mal kann ein positiver Hebeleffekt natürlich genauso gut sozusagen die Eigenkapitalrendite ins Negative drehen, also mit anderen Worten, das ist eine symmetrische Geschichte, die in beide Richtungen gehen kann, wenn meine Objektrendite, jetzt vereinfacht gesagt, höher ist als mein Fremdkapitalzins, dann wird dadurch meine Eigenkapitalrendite gehebelt. Und wenn die Objektrendite niedriger ist als meine Fremdkapitalkosten, mein Fremdkapitalzins, dann wird meine Eigenkapitalrendite nach unten gehebelt. Kann also im Prinzip sogar zu Verlusten von über 100%. Also durch Hebeln kannst du mehr als 100%, das ist vielleicht für diejenigen, die nicht mit dem Thema vertraut sind, kontraintuitiv, wie kann ich mehr als 100% verlieren? Aber das geht, indem du der Schuld der Bank, also dem Kreditgeber am Ende eines solchen Geschäftes mehr schuldest als das Objekt, weil es eben in Wert abgenommen hat oder insgesamt die Dinge schlecht liefen, in dem Moment noch wert ist. Ne? So, und also das wirkt in beide Richtungen. Und da gibt's eben mehrere sozusagen Ammenmärchen oder Marketingtricks, die die Immobilienbranche und Immofinfluencer und Immocoaches gerne verwenden, um Menschen einzureden, oh, du brauchst gar kein Geld, du kannst ja mit anderer Leute Geld, OPM, Other People's Money, reich werden, Eigenkapital brauchst du nicht und je mehr Eigenkapital, ich habe es ja gerade vorgelesen, du einsetzt, je weniger Eigenkapital du einsetzt, je mehr Fremdkapital, desto besser für dich und die Wirklichkeit ist leider nicht annähernd so schön.
Du hast ja auch Studien angeführt, die zeigen, dass in der Breite das auch nicht stimmt, dass quasi diese Eigenkapitalrenditen besser werden. Und das Hebeln hat ja auch viele prominente Immobilieninvestoren in Bredouille gebracht,
um genau, es ja, also vornehm auszudrücken. Zwei Fälle, die im deutschsprachigen Raum da letzten Endes jedem noch, glaube ich, der die Zeitung liest und so weiter, in Erinnerung sein müssten, heißen René Benko und Christian Gröner oder Christoph Gröner, zwei gewerbliche Immobilienfinanzierer, die letztens Jahren in die Pleite gegangen sind. Und einer, nicht der alleinige, aber ich würde sagen, der maßgeblichste Grund in beiden Fällen war zu viel Schulden. Mhm. Und wir kommen dann gleich noch auf die Marketing-Tricks zu sprechen, aber wenn man sich mal die Literatur, die wissenschaftliche Literatur zum Kredithebeleffekt bei Unternehmen im Allgemeinen, ne, praktisch alle Unternehmen, nicht alle, aber der größte Teil hat setzt auch Fremdkapital ein, also die Bilanz besteht aus Eigenkapital und Fremdkapital. Und Immobilienunternehmen im Speziellen, also ein Subsegment aller Unternehmen, dann ist es erstmal so, aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keinerlei Kunstpause, also überzeugende oder endgültige Evidenz dafür, dass der sozusagen Kredithebel oder Leveraging, wie es im Englischen heißt, also möglichst viel Fremdkapital einsetzen, möglichst wenig Eigenkapital einsetzen, dass das zu einer systematischen Verbesserung oder Erhöhung der betriebswirtschaftlichen Eigenkapitalrenditen, also der Bucheigenkapitalrenditen oder der Aktionärsrenditen bei börsennotierten Unternehmen führt. Es gibt diesen Beweis nicht. Wenn überhaupt, ist sozusagen die herrschende Meinung der Konsens in der wissenschaftlichen Literatur, dass Fremdkapital eher zu einer Verschlechterung der Bucheigenkapitalrenditen oder Aktionärsrenditen führt. Ne? Und das ist also sozusagen, also das ist erstmal die Überschrift. Und das hat mich persönlich auch irgendwie, als ich das mal gesehen habe, ne? Weil immer jeder sagt, okay, also du musst hebeln, leveragen. Ist das denn wirklich sozusagen so eine One-Way-Bet, sichere Wette in Richtung bessere Eigenkapitalrenditen? Und das können wir erstmal festhalten, aus der Sicht der Wissenschaft ist es nicht so. Es gibt zum Beispiel übrigens den berühmten Quality-Effekt bei Unternehmen, also wissenschaftlich erforscht, schaut man sich an, das ganze Aktienuniversum, und dann pickt man die Unternehmen raus, die besonders wenig Verschuldung haben. Das sind sogenannte Quality-Unternehmen.
Also gesunde Bilanzen.
Gesunde stabil, Bilanzen, genau. Stabil aufgestellt. Und das wird unter anderem daran gemessen, dass möglichst wenig Eigenkapital da ist. Und auf lange Sicht haben solche Quality-Unternehmen höhere Aktionärsrenditen. Mhm. Wie kann das sein? Unternehmen, die weniger Eigenkapital einsetzen oder besonders wenig Eigenkapital einsetzen.
Fremdkapital. Oder?
Entschuldigung,
Fremdkapital. Ja, Fremdkapital. Lass uns doch mal gern auf eine Beispielrechnung schauen, denn es wird ja gerne gezeigt, du hast ja hier diese Marketing-Tricks ausgemacht. Schauen wir mal drauf. Also eingesetztes Eigenkapital wäre jetzt hier in diesem Beispiel 100.000 Euro, dann hätten wir Fremdkapital 900.000, also Gesamtinvest 1 Million, Objektertrag 50.000 Euro, Zinsaufwand 31.500 Euro, laufende Kosten jetzt mal hier 4.000, und dann hätte man am Ende eine Eigenkapitalrendite, ist jetzt alles Eigenkapitalertrag, theoretisch von 14,5%. Das wäre jetzt ja nicht so schlecht, oder? Jetzt ist die Frage, wo liegt da der Hase im Pfeffer?
Genau, dieses ist ja von uns in unserem Blogbeitrag genutzte, wenn du so willst, getürkte Beispiel oder halt konstruierte Beispiel. Ne? Das kann man schön hernehmen. Also abgesehen davon, dass diese Instandhaltungskosten von, ich glaube, 4.000 Euro, die wir da angesetzt hatten,
genau, ja,
die sind sehr, sehr niedrig angesetzt. Also
die laufenden Kosten.
Ne? Da wären wir unter 0,5%. In Wirklichkeit müsste man eher 1 bis 1,5% für ein normales Objekt ansetzen. So. Nächster Punkt ist, ein normaler Kleinvermieter, so nennt das Statistische Bundesamt in Deutschland, nebenberufliche Vermieter, die, sagen wir, typischerweise unter 6 bis 8 Wohneinheiten vermieten, also im Nebenberuf. Mhm. Fußnote, wenn man mal so Richtung 10 bis 12 Wohneinheiten geht, dann wird man das typischerweise nur noch hauptberuflich machen können, weil das geht halt nicht mehr in der Freizeit. Und wenn man dann noch Sanierung oder Renovierung dabei hätte, dann wird es wahrscheinlich schon früher nicht mehr bei einer kleineren Anzahl nur noch hauptberuflich gehen. So, und diese Kleinvermieter, die kriegen ja Bankkredite nicht ohne Tilgung. Während in unserem Beispiel da sind ja nur Zinsen angesetzt. Ne? Mhm. Der Kapitaldienst eines Bankkredites, eines Immobilienkredites für einen normalen Kleinvermieter oder einen Selbstnutzer besteht aber aus Zins und Tilgung. Die berühmte Annuität, so wird das in der Regel gemacht. Und hier wird eben nur der Zins angesetzt. Wenn man aber in Wirklichkeit nicht sozusagen wie in einer Unternehmensgewinn- und Verlustrechnung, da steht auch nur der Zins in der Gewinn- und Verlustrechnung, weil die Tilgung sind buchhalterisch keine Kosten, sondern es ist einfach nur so eine Art Austausch, andere Refinanzierungsquelle. Aber ein Privathaushalt oder ein Kleinvermieter, der muss immer auch tilgen. Und wenn ich hier die Tilgung mit reinrechnen würde, dann käme hier nämlich ein negativer Cashflow raus, also am Ende kein Gewinn und keine 14% Eigenkapitalrendite, sondern eine negative Eigenkapitalrendite. Und das typischerweise, weil ja Annuitätendarlehen so konstruiert sind, dass im Prinzip bis zur Volltilgung die gleiche monatliche Annuität gezahlt wird, obwohl die Zusammensetzung dieser Annuität, also aus Zins und Tilgung, natürlich jeden Monat buchstäblich wechselt. Am Anfang sind es nur Zinsen, fast nur Zinsen und wenig Tilgung, und dann ganz am Ende fast nur noch Tilgung und wenig Zinsen. Aber ich habe quasi 25 Jahre oder wie auch immer lang bis zur Volltilgung im Prinzip den gleichen Betrag zu zahlen, und 25 Jahre lang im Prinzip kann es sein, dass ich dann, oder zumindest die ersten 10, 15 Jahre negativen Cashflow habe. Und das ist also das Weglassen des Tilgungselements und das nach unten Manipulieren der Instandhaltungskosten, ist einer von diesen Marketing-Tricks.
Jetzt wird ja gerne noch angeführt, Steuern, da kann man optimieren, abzugsfähige Schuldzinsen, Abschreibungen. Dann kann man natürlich generell viel gestalten, ob das dann über Kapitalgesellschaften ist und so weiter und so fort. Kann das dann nicht am Ende doch gut aussehen?
Alles ist möglich. Es kann selbstverständlich gut aussehen, ne? Insbesondere wenn du so eine außerordentliche Ausreißerphase hast für Immobilien, positive Ausreißerphase für Wohnimmobilien wie von.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
2010 bis 2021, 12 Jahre, das war das deutsche Immobilienparadies in den letzten, also als Zeitfenster, in den letzten 50 Jahren, die 40 Jahre davor und die 3,5 Jahre danach bis heute waren ganz und gar kein Immobilienparadies. Da ist Wohnimmobilien in Deutschland, war eigentlich Desaster, Desasterrenditen. Ich kann das nur sagen, wir haben das auch als Blogbeitrag bei uns auf der Website von den 20 Ländern, westlichen Ländern, bei denen es für die Immobilienpreissteigerungsdaten hoher Qualität von 1970 bis heute gibt, ist kein anderes Land so schlecht gewesen wie Deutschland, nicht mal Japan. Na, also wir haben real inflationsbereinigt von 1970 bis heute eine Wertsteigerung per annum von etwa 0,1%. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist nahezu nichts. Na. Aber in dem tollen Zeitfenster von 2010 bis 2021 war es anders. Da gab es eine hohe Wertsteigerung. Und das kann alles funktionieren, wenn zum Beispiel die Immobilienpreise nach oben gehen und deine Steuerquote, also dein Steuerhebel, praktisch dieses Tax Shield im Englischen, mit anderen Worten, du hast hohe Einkünfte, vielleicht aus deinem tollen Job und aus anderen Einkünftequellen und du zahlst 45% Grenzsteuersatz, da kommt man ja in Deutschland relativ schnell hin.
Leider, ja.
Und dann sparst du ja sozusagen auch 45% der Erträge, wenn man so will, die werden letztlich durch Steuerersparnisse neutralisiert. Ne? Mhm. Aber jetzt nehmen wir mal an, du wirst arbeitslos und hast plötzlich nicht mehr 45% Grenzsteuersatz, sondern nur noch 20%. Aber in dieser Rechnung wurde die Ersparnis für 45% angesetzt. Ne? Mhm. Oder du gehst in Rente oder sonst wie sinkt eben dein toller Grenzsteuersatz von 47% auf normale Größenordnung von 25 und 30% oder normalere, stimmt die Rechnung schon nicht mehr.
Mhm. Jetzt kann man natürlich dagegen halten, dass der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer beim Podcast wird sich jetzt denken, ja, okay, Immobilienrenditen sind schlecht, langfristig gesehen. Aber das ist ja Durchschnitt, das verzerrt ja komplett. Ich kaufe ja natürlich nicht die ganzen Schrottimmobilien, die den Durchschnitt nach unten ziehen, sondern ich kaufe die guten. Ich kenne mich aus.
Genau, ja. Also das ist sozusagen der in unserem Blogbeitrag der letzte von mehreren Marketing-Tricks, wenn alle anderen aus der Sicht des Maklers oder des Immobilienverkäufers beim Adressaten nicht gefruchtet haben, dann kommt der letzte so, man muss ja nur die besten Immobilien kaufen. Niemand ist gezwungen, eine schlechte Immobilie zu kaufen. Also muss ich zwei Dinge sagen. Für jede überdurchschnittliche Immobilie, und wir haben in unserem Blogbeitrag mit der durchschnittlichen Immobilie gerechnet, wie soll es auch anders gehen? Ne? Ich kann ja nicht 2 Millionen verschiedene Einzelfälle rechnen. Für jeden Fall, der über dem Durchschnitt liegt, gibt's einen, der unter dem Durchschnitt liegt. Das ist eine mathematische Notwendigkeit. Und die Fälle, die unter dem Durchschnitt liegen, also der unterdurchschnittlichen Rendite, das sind ja nicht irgendwelche Leute, die gesagt haben, ich möchte bewusst eine Immobilie kaufen, die schlechter rentiert als der Durchschnitt, sondern bei denen ist es leider auch aus Versehen geschehen, ne? Trotz größtem Bemühen, das gegenteilige Ergebnis zu erzielen. Also, ich würde mal sagen, eine Outperformer-Immobilie zu finden, die über die nächsten 10, 20 Jahre also wirklich den Markt deutlich schlägt, ist im Immobilienmarkt nicht einfacher als im Aktienmarkt. Ne? Mhm. Und ob es ein normaler Privatanleger, der nicht der der wirkliche Experte ist, wie jetzt ein Makler, der so eine gewisse Kenntnis hat, Fußnote, warum sind eigentlich die Makler nicht alle so steinreich, wenn es so einfach ist? Mhm. Na, die haben ja eine unglaubliche Marktexpertise in ihrer Stadt, in ihrer Region. Ne? Und trotzdem scheint es nicht unbedingt zu funktionieren. Aber zurück zum Punkt, der normale Privathaushalt wird sich genauso schwer tun, die tolle Outperformer-Immobilie zu finden, wie die tolle Outperformer-Aktie.
Ein Argument wird ja auch gern angeführt, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe oder investiere, dann werde ich ja, vorher haben wir über die Annuität, über die Tilgung gesprochen, werde ich ja quasi gezwungen zum Investieren. Beim ETF-Sparplan oder bei Aktien, da kennen wir, wie es leider auch bei manchen passiert, ja, da wird ein bisschen gezockt oder da wird dann einfach mal 1-2 Jahre gemacht und dann, ja, dann verkauft man halt oder hat keine Lust mehr und über 20, 30, 40 Jahre ziehen es dann vielleicht nicht alle durch. Spricht das für eine Immobilie?
Das ist der berühmte positive Zwangssparvertrag bei Immobilien, also der immer dann besteht, wenn ich eine Immobilie kaufe und mit 60% oder mehr Fremdkapital finanziere, dann sind nämlich meine sozusagen Annuitätkosten, also die Kapitaldienstkosten plus die Instandhaltungskosten, Grundsteuer und so weiter, das ist alles letzten Endes ein Betrag, der höher ist als das, was der Mieter, ein vergleichbarer Mieter pro Monat ausgeben würde. Und eine nennenswerte Komponente da ist natürlich die Tilgung. Und jetzt musst du dir vorstellen, und ich meine, das hast du ja auch impliziert, wenn ich mit dem dicksten Brocken in meinen monatlichen Kosten, nämlich der Kreditannuität, wenn ich die aussetze, nach 3-4 Monaten kommt die Bank und sagt, hey, wenn du jetzt nicht sofort zahlst, werden wir dieses Objekt pfänden und dann in den Markt verkaufen und zwar ohne große Geduld. Das dürfen wir nach dem Kreditvertrag und das kann ganz, ganz böse dann für dich ausgehen. Also abgesehen davon, dass es natürlich ein sowieso unerfreuliches Szenario ist, weil du ausziehen musst, Sozialprestige ist im Eimer und möglicherweise geschieht das in einer Zeit, in der der Immobilienmarkt sowieso nicht gut läuft und du schuldest am Ende der Bank immer noch 10% und 10.000 Euro oder 20.000 Euro und deine Immobilie ist weg. Ne? Also riesiges Verlustgeschäft. So, und das willst du natürlich vermeiden und deswegen wirst du 25, 30 Jahre lang schön diszipliniert zahlen. Während unser Selbstnutzer, der 30% im Monat weniger ausgibt für seine Miete, als du jetzt in Summe für alle anderen, Kreditannuität, Instandhaltung, Versicherung, Grundsteuer, der kann ja jederzeit sagen, nee, diesen Monat habe ich keinen Bock auf ETF-Sparplan, jetzt setze ich das mal aus, ich mache Sabbatical, gehe 2 Jahre im Tibet wandern und in Indien zum Yoga-Meister und Vermögensbildung findet dann halt später wieder statt. Ne? Der hat keinen solchen Zwangssparvertrag. Und klar, dass unser Immobilienmensch dann, wenn alles gut läuft, dann am Ende mehr hat, weil unser ETF-Mieter und ETF-Sparer halt eigentlich sozusagen Lifestyle-Optimierung macht und statt Konsumverzug verzichtet, das ist ja klar. Das hat aber mit den Renditen der Immobilie nichts zu tun.
Das haben wir schon geklärt. Also die Langfristrenditen zum Immobilienmarkt sind schwach, wenn man es wirklich mal nicht jetzt sich irgendwas, man kann natürlich immer einen Zeitraum rauspicken, 5 Jahre oder 10 Jahre, du hast es angesprochen, die herausragend sind, aber langfristig ist das einfach schlecht.
Genau, also der deutsche Wohnimmobilienmarkt ist einer oder sogar der schlechteste weltweit. Von den 20 Ländern, für die wir Daten haben, also Wohnimmobilienpreissteigerungsdaten seit 1970, ist Deutschland die rote Laterne, schlechter noch als Japan. Inflationsbereinigte Wertsteigerung in den fast gut 55 Jahren seit 1970 0,1% per annum.
Trotzdem gelten Immobilien als sicher bei vielen. Natürlich nicht bei allen, aber es wird ja, man liest ja, ob das jetzt Werbung ist oder ob das so, ja, ob man das halt mal so mitkriegt in der Familie oder im Freundeskreis. Mit Immobilien kann man nichts falsch machen, beziehungsweise Immobilien sind sicher, Beton, Gold, wie auch immer, das.
Genau, ja. Also
hört man ja immer noch sehr, sehr
oft. Ist Oma- und Opa-Spruch, hat partiell damit zu tun, dass Immobilien nicht börsennotiert sind. Also mit anderen Worten, meine Immobilie kann 30% weniger wert sein, als ich sie vor 15 Jahren gekauft habe. Aber ich muss das nicht wahrhaben. Ich kann es leugnen. Ich kann
weiß ja keiner. Ja.
Ignorieren,
weiß keiner. Selber nicht, ja.
Ja, und die 30% Minus, die ich jetzt gesagt habe, das ist ja auch nur eine Schätzung. Da kannst du dir alles vormachen, ne? Und die Inflation korrekt berücksichtigen oder nicht berücksichtigen, spielt auch noch eine Rolle und alle Kosten etc. Also das spielt mit eine Rolle da, dass es eben keine Börsennotierung gibt, dann, dass die Immobilienbranche, Banken, Makler, Bauträger, Architekten, Verkäufer von Fertighäusern, die machen ja natürlich alle Propaganda, Immobilien sind sicher, Betongold, man kann es anfassen. Ich glaube, gebe dir mal ein Beispiel, ne? Und das ist nur ein krasses Beispiel von vielen. In Frankreich sind reale inflationsbereinigte Immobilienpreise von 1911 bis 1946 um 84% gefallen. Dann hat es noch mal 15 Jahre gedauert, bis nach 1948, 49, bis sie wieder auf dem Wert von 1911 waren. Mhm. Warum war das so? Ja, zwischendurch gab es halt dummerweise den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Beides nicht gut für Frankreich. Und dann hatte Frankreich 1911 die Mietpreisbremse, die französische Mietpreisbremse etabliert und die auch sehr radikal durchgezogen und erst 1948, 49 dann wieder schrittweise aufgehoben. Das war also der Perfect Storm für den französischen Wohnimmobilienmarkt. Aber wir brauchen gar nicht so lange zurückgehen. In jedem westlichen Immobilienmarkt, ob der Irland heißt, USA, Schweden, Deutschland, Schweiz, gab es in den letzten 100 Jahren Maximum Drawdowns, inflationsbereinigt von 30% oder höher. Und auch 40-50% ist völlig normal, weil es irgendwann mal eine Immobilienkrise gab und teilweise ausgelöst von hohen Kreditzinsen oder anderen Faktoren. Und wenn dann jemand ernsthaft behauptet, dass man mit Immobilien sozusagen kein Geld verlieren kann, weil die so sicher sind, das ist aber witzig. Und wenn wir die ganzen Pleiten von den René Benkos dieser Welt und Christian Gröners dieser Welt, also gewerblichen Immobilieninvestoren betrachten, also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie jemand dann festhalten kann an dieser Überzeugung, Immobilien sind sozusagen der Fels in der Brandung, buchstäblich. Mhm. Ne? Alles andere ist risikoreich. Aktien sind risikoreich, Anleihen sind risikoreich, Bitcoin sowieso, Gold auch, Kunst noch mehr. Nur Immobilien sind die Ausnahme. Das hat solide Renditen ohne oder mit ganz geringem Risiko. Ich finde es absurd.
Was hältst du denn von Geschichten? Das sieht man ja auch auf Social Media mittlerweile oft nach dem Motto, mein Ziel ist irgendwie 50 oder 100 Immobilien zu kaufen, ohne, wie im Extremfall dann vielleicht sogar noch ohne Eigenkapital oder mit sehr, sehr wenig. Was steckt denn aus deiner Sicht so hinter diesen Stories?
Also da ist man ja auch noch
Immobilienmillionär,
Genau, also die ganze Propaganda sozusagen der Immobilienbranche, und wir haben es hier mit Banken zu tun, mit Maklern, gibt mehrere, also zigtausende von Maklern in Deutschland. Opa und Oma haben es auch schon gesagt, mit Immobilien kannst du nichts falsch machen. Dann solche Tricks, gerade Kredithebeltrick, das gibt die Illusion, ich brauche gar kein Eigenkapital, um schnell reich zu werden. Dann so Tricks wie, die Inflation hilft dir, deinen Kredit zurückzuzahlen. Ne?
Weil die Schulden quasi.
Die Schulden werden in Anführungszeichen weginflationiert. Also mit anderen Worten, deine Einkünfte, dein Gehalt, deine Mieteinkünfte, die steigen mit der Inflation, aber deine Kreditschuld, die ist ja nominal fixiert. Das ist natürlich auch Nonsens. Warum? Weil die Zinsen, die wir haben, ne, die schließen die Inflationserwartung natürlich mit ein. Ne? Wenn der Markt, der Anleihenmarkt oder der Kapitalmarkt allgemein 2-3% Inflation erwartet in die Zukunft, und das kann man am Anleihenmarkt ganz eindeutig messen, dann sind die Nominalzinsen genau um diese 2-3% höher. Ne? Wenn der Markt 0% Inflation erwarten würde, dann wären die Nominalzinsen viel niedriger. Mit anderen Worten, dass die Inflation deinen Kredit weginflationiert oder es einfacher macht, diesen Kredit zu tilgen, ist absolute Illusion. Ne?
Also das würde bei einer überraschenden Hyperinflation würde stimmen, ja. Aber gut, die kommt halt nicht so oft.
Genau, also mit anderen Worten, die Inflation weginflationiert nur das, was sie vorher in Form von erhöhten Nominalzinsen dazu addiert hat. Ne? Also mit anderen Worten, du kriegst hier gar nichts, aber weil die Immobilien umsonst sozusagen, weil die Immobilienbranche nur die eine Hälfte des Effektes, nämlich tatsächlich ja, deine Schuld ist nominal fixiert Und wenn Einkünfte mit der Inflation steigen, dann hat das einen positiven Effekt. Aber sie ignoriert, sie verschweigt, sie manipuliert Leute daran.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Zu glauben, dass man hier was irgendwie geschenkt bekommt und vielleicht auch noch, wenn jemand, der Kreditnehmer ist, durch die Inflation einen systematischen Vorteil hätte,
dann
müsste ja der Kreditgeber einen systematischen Nachteil haben. Mhm. Also, hallo, ne? Also die Kreditgeber sind Banken. Glaubst du, eine Sekunde, vergessen wir mal die ganze Sachlogik, die ich gerade geschildert habe, dass Banken so blöd wären, sich hier systematisch über den Tisch ziehen zu lassen? Sie lassen sich nicht über den Tisch ziehen, weil es eben nicht so ist. Also die Inflation, die erwartete Inflation, hat keinerlei positiven Effekt für den durchschnittlichen Kreditnehmer. Wie gesagt, dazu haben wir auch einen Blogbeitrag geschrieben. Wer mir das jetzt noch nicht glaubt, bitte in dem Blogbeitrag nachlesen.
Verlinke ich euch alles unter diesem Video. Kommen wir langsam zum Ende, zum Fazit. Was auch noch wichtig ist, wenn jetzt jemand 100 Immobilien hat, dann ist ja auch mal die Frage, sieht natürlich gut aus, aber das Nettovermögen ist ja auch die Frage. Also wenn man die Schulden gegenrechnet, dann sieht es ja im Zweifel nicht so gut aus, oder? Dann kann ich natürlich behaupten, ja, ich bin
genau, ja, also
100 Millionen schwer.
Lustige Geschichte. Also die irgendwie spezifisch für den Immobiliensektor ist, ne? Also wenn Menschen, ob die jetzt Elon Musk heißen oder Mario Lochner oder sowas, in der Öffentlichkeit ihr Vermögen angeben, und die Amerikaner machen das ja recht freizügig, und dank Internet ist da ja auch immer mehr Transparenz, also bei Fondsmanagern oder weiß man dann, was der sogenannte Net Worth ist, also das Vermögen oder genauer gesagt Nettovermögen dieser Menschen. Und seit 3000 Jahren interpretiert jeder normale Mensch Vermögen oder korrekter formuliert Nettovermögen als die Vermögenswerte, die jemand hat im Eigentum, abzüglich seiner Schulden. Na?
Also ist banaler, ja, auch logisch, ja.
Banaler geht's nicht mehr. Na? Und wenn wir hören, dass Warren Buffett 600 Milliarden Net Worth hat, dann heißt das, das Vermögen von Warren Buffett, also in erster Linie seine Aktienanteile an Berkshire Hathaway, abzüglich aller Schulden von Warren Buffett. Ist logisch. Nur im Immobiliensektor wird anders gerechnet. Da werden nur die Vermögenswerte gerechnet. Na, wenn dann beim Immo-Coach oder Immo-Finfluencer heißt die Überschrift, hier ist Marco, mit 32 hat er schon 12 vermietete Wohneinheiten. Oder die Margot hat mit 37 schon ein Immobilienportfolio im Wert von 8 Millionen Euro. Ne? Mhm. Dass der Marco und die Margot beide den größten Teil, vielleicht 90% oder noch mehr von diesen
Net Worth negativ.
Ja, Net Worth die bei irgendwo, ich sage jetzt mal null, oder vielleicht ist es auch positiver, aber es klingt, wenn ich dann halt 9 Millionen höre oder
Wohneinheiten. Ja klar, das ist mal sehr beeindruckend. Ne?
Und warum machen diese Leute das? Warum ergeben sie nicht ehrlich ihre Schulden an? Ne? Wenn in jeder anderen Branche Vermögen immer nach Abzug von Schulden, so wie es auch korrekt ist, angegeben werden. Nur im Immobiliensektor nicht. Ich verstehe es nicht.
Vielleicht nochmal ganz wichtig, Tipps, weil mir wurde auch schon von Leuten zugetragen, da wird einem ja immer ganz anders, die dann, die man kennenlernt, jetzt beruflich oder in einem Umfeld, und dann erzählen, ah ja, ich mache hier gerade eine Ausbildung bei dem und dem, wo man auch schon sich denkt, so, ich werde quasi zum Immobilieninvestor ausgebildet. Was sind denn so wichtige Leitplanken, wenn man das machen will? Also ich meine, es kann ja auch theoretisch gut gehen, wenn man sich jetzt gut auskennt, wir haben darüber gesprochen, wenn ich eine gute Phase habe, wenn ich vielleicht ein bisschen Glück habe und ein gutes Händchen habe und alles sauber durchrechne, kann es ja theoretisch auch
absolut
und keine Katastrophe werden. Hier Zinsbindung, Tilgungsraten.
Der Immobilienmarkt ist also jede Branche auf diesem Planeten, ob es IT ist oder Pharma oder Einzelhandel oder Immobilien, kann dich reich machen. Na, es gibt überhaupt keine Branche, in der das nicht möglich ist. Und insbesondere eben durch kluge unternehmerische Aktivität, kombiniert immer mit ein klein bisschen Glück, wenn du also irgendwie Pech hast, und es kann ja auch auf der persönlichen Ebene sein, Krankheit, Unfälle, dann wird es vielleicht nicht klappen. So, aber also grundsätzlich gilt erstmal im Immobilienmarkt, um da wirklich reich zu werden, musst du gewerblicher Immobilieninvestor werden. Was will ich damit sagen? Du musst, wie vorhin schon mal angedeutet, vollberuflich das machen. Das bedeutet, dass du mindestens 10, 12 Wohneinheiten brauchst und nach Möglichkeit noch mehr, weil dann erst die Skalierung, der Skalierungseffekt einsetzt. Du wirst in jeder Hinsicht bei deinen Kaufkosten, also Grundstück, dann auch Bauleistungen, Handwerkerleistungen, Maklerleistungen, die du eventuell in Anspruch nimmst, Anwaltsleistungen, überall wirst du billiger einkaufen als jemand, der jetzt seine erste 60 Quadratmeter Vermietungswohnung oder auch nur Selbstnutzer einmal im Leben kauft, ne? Weil einfach die Skalierung des Volumens Thema zu deinen Gunsten wirkt. Und das kannst du eben nur ab sozusagen, wenn du vollberuflich hier tätig bist. Und dann bist du in erster Linie Unternehmer. Dass das zufälligerweise in der Immobilienbranche stattfindet, statt in der Fahrradhandelsbranche, das ist dann gar nicht mehr so entscheidend. Ne? Du wirst Know-how aufbauen und wie gesagt, du wirst diesen Volumens-Discount-Faktor haben. Also wenn die Vonovia SE, größtes deutsches Wohnimmobilienunternehmen, Immobilien kauft, dann kauft sie irgendwie gleiche Immobilien für 20 Millionen. Drunter fängt die gar nicht an. Und die kauft natürlich, zahlt natürlich pro Quadratmeter 30-40% weniger als Mario Lochner, der zum ersten Mal in seinem Leben in Duisburg jetzt eine 65 Quadratmeter Wohneinheit kauft, einzeln.
Ne? Also ich habe dann allein schon einen Kaufvorteil, gar nicht wettmachen kann eigentlich.
Also das ist ungefähr so, wie im VW Polo in der Formel 1 mitfahren wollen. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Proposition. So, und aber kann auch mal funktionieren, wenn alle anderen 18 Rennautos gleichzeitig ausfallen. Kannst du mit einem Polo trotzdem als Erster ins Ziel kommen. So, und die sozusagen jeder, der BWL studiert hat, muss man nicht, er weiß, aber zumindest hat das im ersten Semester wahrscheinlich schon mal gehört, der Kostenführer in einem Markt, der Kostenführer bestimmt die Preise. Ja. Und die Mieten in Deutschland, man kann sich immer ärgern über, jeder, der Mieter ist, ich bin auch Mieter, ärgert sich über hohe Mieten. Ich glaube, das ist irgendwo genetisch in uns einprogrammiert. Selbst wenn die Miete um 50% reduziert werden würde, würdest du 2 Jahre lang glücklich sein und im dritten Jahr schon wieder dich ärgern. Ja,
könnten noch niedriger sein.
Ja, genau. Und aber die gewerblichen Immobilienunternehmen, die bestimmen die Mieten. Und du, der du eben überall 30-40% mehr zahlst als Kleinvermieter, du kannst in diesem Rennen einfach letzten Endes sozusagen nur mithalten, wenn du sagst, okay, mir ist meine Eigenkapitalrendite im Prinzip wurscht. Und weil du sowieso nicht richtig nachrechnest, kann es gut sein, dass es du gar nicht merkst.
Ja, das ist im Zweifel der Vorteil. Vielleicht noch ganz kurz, wenn jetzt Leute hier schon drin hängen mit 80-90% und sagen jetzt, oh, ich habe vielleicht falsch gerechnet oder jetzt rechne ich vielleicht zum ersten Mal überhaupt erst richtig nach. Was macht man da? Jetzt sollte man nicht panisch vielleicht dann alles irgendwie abbrechen oder verkaufen. Auf was muss man da achten? Also bevor es eine große Katastrophe wird.
Schlussendlich muss das jeder dann einzelfallbezogen aussortieren. Also ich persönlich glaube einfach, dass jemand, der nie, wenn er nicht Glück hat, Glück spielt immer im Leben eine Rolle, ne? Allein, dass du eben, wir haben es ja vorhin angedeutet, in einem entwickelten Land zur Welt gekommen bist und gesund bist oder bleibst, das ist schon mal Glück.
Ja, ja, klar.
Und beides muss ja nicht unbedingt zutreffen. Aber von dieser philosophischen Randbemerkung mal abgesehen, denke ich, dass private Kleinvermietung einfach ein Spiel ist, bei dem die Odds, also praktisch die Rahmenbedingungen und die Wahrscheinlichkeiten gegen dich laufen, weil du diesen Skalierungseffekt nicht hast. Mhm. Und in Deutschland gab's, das muss man sich mal vorstellen, und steht auch, wie gesagt, bei uns auf der Webseite in einem Blog. Es gab in Deutschland nach meinem besten Wissen und Gewissen in den letzten 20 Jahren nur eine einzige Studie, akademische, wissenschaftliche Studie zu den Eigenkapitalrenditen von Kleinvermietern. Wenn man bedenkt, dass 2/3 aller rund 40 Millionen Mieteinheiten in Deutschland, 2/3 werden von privaten Vermietern vermietet. Mhm. Also es ist ein riesiger Markt. Gibt es nur eine einzige mickrige Studie zu den Renditen dieser Personen? Das ist bizarr, ne? Und diese Studie, die in unserem, so einem Berliner Wirtschaftsforschungsinstitut, nur für den Zeitraum, ich glaube, von 2002 bis 2012 angestellt wurde, die kommt zu einem absolut ernüchternden Ergebnis, also absolut lahmarschige Renditen auf gut Deutsch. Sonst gibt's keine Zahlen. Zumindest nicht sozusagen für die Total Returns von deutschen Kleinvermietern. Also Wertsteigerungen und so weiter haben wir jetzt drüber gesprochen. Die gibt's natürlich, aber das sind ja keine Gesamtrenditen, ja, nach Abzug allem Pipapo. So. Und ich bin im Großen und Ganzen kein Fan von Verschwörungstheorien, weil das meistens ist das Mumpitz. Aber jetzt stelle ich mal rhetorisch die Frage, Mario Lochner, warum gibt es diese Studie nicht? Wenn es in Deutschland so viele Player gibt, Profi-Players, der Maklerverband und die Deutsche Pfandbriefverband.
Die könnten ja gute machen, um das mehr zu pushen.
Ja. Ne? Und klar, diese Studien anzustellen, das ist jetzt nicht unbedingt Pillepalle.
Sportlich, klar.
Also da muss man schon ein paar kompetente Leute für ein paar Wochen oder Monate hinsetzen, aber absolut machbar. Warum gibt es die Studie nicht gerade von denjenigen im Immobiliensektor, die Daten haben, am ehesten haben und die, wenn die Ergebnisse erfreulich wären, das allergrößte Interesse hätten, dass diese Ergebnisse auch publiziert werden. Also ich beantworte diese Frage jetzt mal nicht, sondern lasse das mal offen. Das ist
aber eine sehr berechtigte Frage natürlich.
Ja. Und ich denke, da gibt es einfach irgendwo so eine gewisse Logik. Gewerbliches Immobilienfinanzierungsgeschäft ist nicht einfach oder Immobiliengeschäft ist nicht einfach, aber man kann es schaffen und da sehr reich werden und auch sehr arm. Ist eine Branche wie jede andere, aber nebenberuflich als Kleinvermieter sozusagen und dann noch passives Einkommen, Stichwort, ich habe da auch sogar Einkommen und ich muss gar nicht groß dafür arbeiten. Also jeden Monat kommt da die Miete rein halte nur die Hand auf und so weiter. Ne? Absoluter Nonsens. Ne? Vermietung ist ein aufwendiges, anspruchsvolles Geschäft.
Zeit muss man ja auch noch einpreisen, die man dafür aufwendet.
Da braucht es eine Expertise. Ich muss mich im Mietrecht auskennen. Ich muss Volumen haben. Ich muss mich im Immobilienrecht auskennen. Dann kann da sozusagen auch ein Schuh draus werden, mal so formuliert. Aber wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann kann es auch böse schief gehen. Und das muss ja nicht sein.
Fazit, vorsichtig sein und vor allem wirklich aufpassen, gerade bei Beispielrechnungen, die haben wir heute gesehen, manchmal sehr gut aussehen, aber halt dann sehr falsch sind. Gerd, herzlichen Dank dir.
Gerne.
Für die Aufklärung. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Wenn euch solche Videos, Interviews gefallen, dann könnt ihr mir einen riesen Gefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und ich bin sehr gespannt auf die Kommentare, gerade von den Immobilienfans natürlich. Da freue ich mich schon drauf. Gerd, danke dir, danke euch Und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.